zur nächsten Folge der Vorlesung Philosophische Logiken. Wir haben angekündigt, wir fangen diesmal an mit Modallogik. Ich habe vorher gesehen, das bedeutet, dass wir eigentlich völlig im Zeitplan sind. Also wir haben da zwar zwischendurch einmal einen Rückstand gehabt, aber nach dem Zeitplan müssten wir heute also mit der Modal-Aussagenlogik anfangen und genau das werden wir tun. Nur ein paar Sachen noch als Wiederholung zum letzten Mal. Also wir haben das letzte Mal ganz am Ende kurz angesprochen, diese ein ganz klassisches Problem der Philosophie der Logik, nämlich die Frage des Umgangs mit Existenzannahmen vor dem Hintergrund der Überlegungen und der Vorschläge, die Bertrand Russell in seinem Aufsatz On Denoting gemacht hat. Und wir haben dann gesehen, also das Problem war, wie geht man um mit Namen, die sich auf nicht existierende Gegenstände beziehen, also zum Beispiel der gegenwärtige König von Frankreich. Und da hat eben Frege diese, wir haben es diskutiert, aber wir haben gesagt, in irgendeinem Sinn auf jeden Fall als unbefriedigend identifizierbare Lösung vorgeschlagen, dass wir, wenn wir so einen Namen haben, einfach dann Sätze wie der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze gewissermaßen aus der Sprache rauswerfen müssen. Das ist zumindest eine unelegante Lösung, sagen wir mal so. Und Russell hat einen Vorschlag gemacht, der das nicht erfordert und der es uns ermöglicht, diese Sätze schlicht und einfach als falsch zu identifizieren. Das sind eben diese eigenartigen Formeln, die da entstehen, wenn man anstelle eines Namens, also einer Individuenkonstante in der Logik, ein Prädikat verwendet. Ich möchte die Formel nicht noch einmal aufschreiben. Man sagt also dann praktisch nicht der gegenwärtige König von Frankreich hat eine Glatze, sondern umschreibt das Ganze und sagt, es gibt ein Individuum, das die Eigenschaft hat, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein und eine Glatze zu haben. Und für jedes Individuum, das der gegenwärtige König von Frankreich ist, gilt, dass es identisch ist mit dem ersten Individuum. Also Sie wissen ungefähr, was gemeint ist. Das ist eben diese komplizierte Formel von Russell. Und die leistet genau das, was man haben will, nämlich dass eben dann auch solche Formeln möglich sind und als falsch identifiziert werden können. Wir haben dann gesehen, dass in unserem Formalismus der intentionalen Logik wir den Vorteil haben, dass wir trotzdem diese Namen ganz explizit als Individuenkonstanten oder als Iota-Terme, was im Grunde dasselbe ist, einführen können. Also das heißt, das Einzige, was wir davon lernen, ist, wir haben dieses Problem, das Russell identifiziert anhand von Individuenkonstanten, haben wir einfach nicht. Weil sozusagen wir umgehen dieses Problem dadurch, dass wir mit dieser Problematik der Existenzannahme ganz explizit umgehen und einen expliziten Mechanismus entwickeln, wie wir solche Formeln auswerten, wo als Argument irgendwas übergeben wird, was dann den Wert 0 aufweist. Also keine Referenz hat. Und wir haben dann eben gesagt, im Wesentlichen ist es nichts anderes als eine Erweiterung des Instrumentariums der Logik, die wir da vorgeschlagen haben mit diesen Existenzannahmensetzungen beziehungsweise mit dieser Formulierbarkeit von Existenzannahmensetzungen. Und ja, es gibt kein philosophisches Knockdown-Argument für oder gegen diese Vorgangsweise. Es ist letztlich irgendwie eine Erweiterung der Ausdrucksstärke der Logik zunächst einmal. Ein kleiner Witz noch als Nachtrag, das ist etwas, das ich immer da anspreche in dem Zusammenhang. Ich finde es einfach eine ganz lustige Anekdote zur Philosophiegeschichte des letzten Jahrhunderts. Und zwar, ich erzähle vielleicht gleich einfach die Anekdote selber. Also Rudolf Carnap hat, glaube ich, 1934 einen berühmten Aufsatz publiziert, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Und in diesem Aufsatz hat er vorgeschlagen, Logik als ein Instrumentarium zu verwenden, das es uns ermöglicht, bestimmte metaphysische Aussagen als sinnlos zu identifizieren und damit gewissermaßen aus unserem Sprachgebrauch zu verbannen. Und das wichtigste Beispiel, das er bringt für diese Form von seiner Meinung nach sinnloser Metaphysik, ist Heidegger. Und er hat da vor allem einen Aufsatz von Heidegger sozusagen im Visier, den er sicher nicht zufällig gewählt hat, und zwar ist es die Rede, die Heidegger gehalten hat anlässlich der Übernahme seines Lehrstuhls in Freiburg. Und das war irgendwie eine sehr, sozusagen, sehr prominente Rede, ich glaube 29 oder wann das gewesen ist. Und in dieser Rede wendet sich Heidegger gewissermaßen von seiner Frühphilosophie ab und kommt da zu einer viel stärker, als er das zunächst gemacht hat, einer metaphysischen Philosophieauffassung verpflichteten Konzeption. Und ich würde sagen, es ist auch heute wahrscheinlich zumindest für Nicht-Heidegger-Spezialisten so, wenn man diesen Aufsatz liest, man hat wirklich das Gefühl, das ist sinnlos, was er da sagt. Also sozusagen, das war vielleicht der unmittelbare Impuls, den Carnap damals gehabt hat und den man auch heute noch hat, wenn man diesen Aufsatz liest. Es gibt vielleicht Detaildebatten, wo man zu anderen Schlüssen kommt, das ist wieder eine andere Sache, aber jedenfalls ist eine Aussage, in der diese ganze Untersuchung kulminiert, der Satz, das Nichts selbst nichtet. Beziehungsweise abgekürzt, das Nichts nichtet. Und Carnap bringt da eben diesen Satz und dann führt er so eine, seiner Meinung nach, damals stringente Argumentation ein, die nachweist, dass dieser Satz von einem rein logischen Standpunkt betrachtet sinnlos ist. Also er sagt, im Wesentlichen sagt er nichts anderes als, wenn wir solche Ausdrücke wie nichts oder nichten, nichten ist überhaupt so eine Sache, wo kommt das vor im alltagssprachigen Gebrauch, aber wenn wir irgendwie in der Sprache sowas Ähnliches wie nichts verwenden, dann geschieht das in dem Zusammenhang der Negation, der logischen Negation. Und das heißt, wir können irgendeinen Satz haben, also was weiß ich, der Satz, es regnet, das wäre dann dieser Satz, es regnet, und wenn wir diesem Satz ein Nicht voranstellen, dann wird aus diesem Satz, es regnet nicht, etc. Und in dem Zusammenhang sagt Carnap, ergibt es Sinn, diesen Ausdruck zu verwenden. Das heißt, anders ausgedrückt, die korrekte, so könnte man Carnap interpretieren, die korrekte Analyse des Begriffs Nichts ist gegeben in der Gestalt der logischen Negation. Und dann sagt Carnap, und dieser Satz hier, der verletzt jetzt dieses Prinzip zumindest in zweifacher Hinsicht. Es kommt zweimal dieser Ausdruck Nichts vor und in beiden Malen in einer Weise, die ich nicht auf diese Negation herunterbrechen kann. Was macht Heidegger hier in dem einen Fall, in diesem Eigenschaftswort Nichten, führt er die Negation gewissermaßen als eine Individuenkonstante ein, als ein Argument, und in dem anderen Fall führt er sie gewissermaßen als ein Prädikat ein, ja, also eine Eigenschaft, die wir irgendeinem Gegenstand zuschreiben können, und in diesem Fall Nichts führt er sie ein als ein Subjekt oder eine Individuenkonstante, der wir bestimmte Eigenschaften zuschreiben können. Das heißt, sozusagen nur jetzt als Witz verstanden, er würde ungefähr so etwas formulieren, er würde sagen, ich habe hier das Nichts verstanden als eine Individuenkonstante und hier als ein Prädikat. Und Carnap sagt, das ist beides natürlich nichts, was wir in der Logik tun können oder in der Logik tun wollen, und deswegen identifiziert er diesen Satz eben als sinnlos. Wie gesagt, ich würde schon sagen, und das ist jetzt gewissermaßen eine Relativierung von dem, was ich gleich nachher sagen werde, dass wahrscheinlich die meisten im gewissen Sinn dieser Carnap'schen Argumentation auch heute noch folgen werden. Ja, also das ist, man liest diese Sache und sagt, okay, gut, es ist schwer zu sagen, was Heidegger jetzt in diesem Aufsatz meint, aber wenn bei irgendwas es völlig unklar ist, dann ist bei dieser Aussage das nichts nicht. Also das heißt, es ist gewissermaßen diese scharfe logische Argumentation drückt hier eine Intuition aus, die man auf einer ganz allgemeinen, sprachlichen, gewissermaßen konsensualen Ebene vielleicht hat, wenn man diesen Aufsatz liest, auch heute noch. Andererseits aber, und das ist das Interessante daran, kann man durchaus fragen, ob jetzt diese Argumentation dafür, dass diese Aussage in diesem extrem starken Sinn, wie Carnap das hier in diesem Aufsatz von 1934 macht, sinnlos ist, ob man dies sozusagen in diesem absoluten Sinn durchhalten kann. Und da ist eben interessant, dass Carnap tatsächlich seine Positionen nachher sehr stark relativiert. Also er formuliert zwar schon 1934, in demselben Jahr, wo dieser Aufsatz erscheint, glaube ich, dieses berühmte logische Toleranzprinzip, von dem wir ja schon geredet haben, aber so richtig umgesetzt wird diese Sache dann eigentlich erst später. Und in den 50er Jahren, beziehungsweise 40er Jahren eigentlich, entwickelt Carnap dann eben selbst andere logische Systeme, insbesondere in seinem Buch Bedeutung und Notwendigkeit, Meaning and Necessity. Im Übrigen ein Buch, das als Klassiker der Modallogik gilt, also wir werden darauf noch einmal zu sprechen kommen in dem anschließenden Kapitel. Da entwickelt er eine Logikkonzeption, die wesentlich nicht klassischer ist wie die Logikkonzeption, die ja hier zugrunde liegt. Und wenn man sich diese Logikkonzeption genau anschaut, dann sieht man nicht nur, dass man diese Argumentation, die Carnap hier macht, nicht verabsolutieren kann, sondern man sieht in gewisser Weise, dass es sogar durchaus möglich ist, diese Carnapsche, also diese heideggische Aussage hier in irgendeiner Weise zu formalisieren. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich erwähne jetzt unsere Terminologie, also wenn Sie in das Buch reinschauen, Carnap verwendet, ich habe es letztens schon gesagt, dann steht dieses Null, verwendet er diese Konstante A Stern. Und wenn Sie das nachschauen, dann, Sie können sich das durchlesen und Sie werden zu dem Schluss kommen, es ist wirklich so, dass das funktioniert und dass es im Wesentlichen eine analoge, formale Konzeption ist zu dem, was wir hier verwenden. Also das nur als philologische Information dazu. Wenn wir jetzt mit unserer Terminologie an die Sache hineingehen, könnten wir Folgendes machen. Ich könnte jetzt sagen, ich definiere jetzt anhand so einer Lambda-Abstraktion folgendes Prädikat. Ich definiere das Prädikat Lambda x. X ist gleich 0. Und dieses Prädikat kann ich, ob es jetzt dann Sinn ergibt oder nicht, ist natürlich die andere Frage, aber ich kann dieses Prädikat interpretieren als eine Zuschreibung der Eigenschaft, gleich nicht zu sein oder in anderen Worten ausgedrückt, zunichten. Ja? Also das heißt, ich kann das interpretieren als eine Formalisierung dieses Prädikates nicht. Na gut, und wenn ich jetzt, dass man natürlich dieses Null selbst in gewisser Weise als eine Art Individuenkonstante interpretieren kann, die für nichts steht, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, das heißt, ich müsste jetzt nichts anderes mehr machen, als diesen Ausdruck hier, ich glaube, wir haben das zusammengesetzt gehabt, Null als Argument zu übergeben. Ja? Dann hätte ich jetzt sozusagen den Satz, der besagt, dass nichts die Eigenschaft hat, zunichten. Mit anderen Worten, ich hätte eine Formulierung dieser Aussage, dass nichts nicht hat. Das heißt, ist es jedem ungefähr klar, was da gemeint ist? Das ist im Grunde ist es völlig trivial. Also, das heißt, wir können sagen, in unserer Terminologie, in unserem Framework einer existenzannahmenfreien Logik, kann man in irgendeiner Form diese heideggische Aussage, das nichts nichtet, formalisieren. Die Frage ist jetzt aber natürlich, was lernen wir daraus, beziehungsweise was müssen wir daraus philosophisch folgern? Klar ist auf jeden Fall einmal, wir lernen daraus eines, dass, und das ist glaube ich wirklich eine ganz wichtige Lektion, was jetzt logische Analyse der Sprache betrifft, dass es extrem schwer bis unmöglich ist, eine bestimmte Argumentation für oder gegen die Sinnlosigkeit einer Aussage, die wir auf der Grundlage eines bestimmten logischen Rahmenwerks machen, zu verabsolutieren. Ja? Das heißt, im Grunde genommen funktionieren solche Argumente immer nur vor dem Hintergrund eines Rückgriffs auf sowas wie den gesunden Menschenverstand oder dergleichen. Dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand sagt, dieses formale Rahmenwerk ist für mich plausibel, dann muss er in gewisser Weise auch das, was wir aus diesem formalen Rahmenwerk dann schließen, über Sinnlosigkeit oder Sinnhaftigkeit einer Aussage akzeptieren. Also in diesem vagen Sinn funktionieren solche Dinge, aber man kann sie kaum verabsolutieren. Andererseits ist jetzt die Frage natürlich, was in dem konkreten Fall daraus folgt, wenn wir diese Formalisierung haben. Und ich würde sagen, es folgt sehr wenig daraus. Ja? Weil wir haben jetzt zwar diese Aussage formalisiert, aber wir haben sicher nicht nachgewiesen, dass sie in irgendeinem sinnvollen Sinn sinnvoll ist. Ja? Also das heißt, wenn man diese heideggerschen Ausführungen liest, dann hat man ja den Eindruck, also erstens einmal sind es Ausführungen, die logikkritisch sind. Es kommen ganz explizite Angriffe auf die formale Logik vor, in diesem konkreten Aufsatz, in dieser Rede. Und das heißt, Heidegger will offensichtlich mit diesen Aussagen über das Nichts der Logik etwas entgegensetzen. Er will gewissermaßen dem, was er unter dieser, sagen wir mal, leeren formalen Logik und diesem leeren Formalismus der Logik versteht, etwas Nicht-Leeres, etwas Gehaltvolles entgegensetzen. Ja? Und wenn man von dieser Prämisse ausgeht, dann würde ich sagen, ist letztlich das, was wir damit nachweisen, nicht sehr weit entfernt von dem, was Carnap in diesem 1934er Aufsatz nachgewiesen hat. Warum? Weil, wie man sofort sieht, wir können diese Formel hier abhängig davon, wie wir die Sprache im Detail definieren, beziehungsweise abhängig davon zum Beispiel, ob wir hier die normale Identität verwenden oder diese verstärkte Identität, wechselweise den Fall haben, dass diese Formel entweder eine Tautologie ist oder eine Kontradiktion. Ja. Das heißt, wie gesagt, das ist abhängig von der Detailspezifikation der Sprache, beziehungsweise davon, ob wir da dieses normale Identitäts- oder diese verstärkte Identität setzen. Es ist wechselweise entweder eine Tautologie oder eine Kontradiktion. Und das bedeutet, dass sie eben in diesem Sinn offensichtlich das Gegenteil von dem ist, was Heidegger wollte. Sie drückt, wenn wir diese logische Analyse schlucken, trotzdem nichts aus. Ja. Also die Formalisierung funktioniert, aber sie führt uns trotzdem nicht irgendwo hin, wo wir sagen können, jetzt haben wir endlich verstanden, was Heidegger meint mit dieser Aussage. Das kann er nicht mehr. Also das ist sozusagen, in gewisser Weise kann man sagen, wir bewegen uns im Kreis, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz lehrreich und ganz interessant zu sehen, dass einfach diese Art und Weise, wie man am Anfang versucht hat, logische Analyse zu betreiben und für oder gegen die Sinnlosigkeit von Aussagen zu argumentieren, dass die sich letztlich als bei weitem nicht so simpel oder bei weitem nicht so eindeutig anwendbar erwiesen hat. Gibt es zu diesem verwirrenden Witz irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Wenn nicht, dann würde ich das einfach jetzt im Raum stehen lassen. Also das, wie gesagt, das ist letztlich, es ist ein Beispiel dafür, wie man mit dem Formalismus umgehen kann. Gewissermaßen gewisse Pathologien dieses Formalismus ausdrücken kann. Und witzigerweise eben etwas, das man auf diese kleine Episode der Philosophiegeschichte anwendet. Also wie gesagt, um es noch einmal zu wiederholen, das, was ich eigentlich sagen will, ist, wenn man sich diese spätere Schrift Carnaps anschaut, das ist Bedeutung und Notwendigkeit, dann folgt daraus, dass gerade diese extrem prominente Argumentation gegen die Formalisierbarkeit dieser heideggerschen Aussage eben nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil man eben genau das, nämlich diese Aussage im Rahmen der formalen Logik zu normalisieren, im Rahmen dieses Frameworks von Bedeutung und Notwendigkeit lösen kann. Fußnote dazu war dann eben, es folgt relativ wenig daraus. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten großen, beziehungsweise auch zu dem, wie schon angekündigt, zentralen Kapitel der Vorlesung, nämlich dem Kapitel Modallogik. Vielleicht sollte man auch noch einmal anmerken, dass sicherweise es so Einführungen in die philosophische Logik betrifft, das, was wir bis jetzt gemacht haben, eher nicht Mainstream ist. Ja, das heißt, diese Dinge, Logik höherer Stufe, insbesondere intentionale Logik höherer Stufe, findet man in wenigen Lehrbüchern, also sagen wir mal Logik höherer Stufe findet man in manchen Lehrbüchern, intentionale Logik höherer Stufe in fast gar keinen Lehrbüchern. Im Unterschied dazu ist das, was wir jetzt machen werden, also das Kapitel Modallogik und auch das letzte Kapitel zur mehrwertigen Logik, aber was man im Grunde standardmäßig immer findet in diesen Einführungen. Allerdings werden wir, was die Modallogik angeht, doch einiges über den Rahmen dessen hinausgehen, was man sozusagen in den älteren Einführungen findet. Ich habe mich da relativ stark an dieser Einführung von Graham Priest orientiert, die ja unglaublich umfangreich ist, gerade was Modallogik betrifft. Also mit wenigen Ausnahmen habe ich mich, was die Beispiele von Logiken betrifft, hier an Priest orientiert. Der didaktische Aufbau ist allerdings komplett anders wie bei Priest. Also da habe ich eigentlich so gut wie gar nichts übernommen. Insbesondere jetzt diese Einleitung hier, das ist, da weiche ich ganz stark von Priest ab. Einfach weil mir, das ist ein hervorragendes Buch, aber es erscheint mir teilweise ein bisschen einen Dschungeleffekt zu haben. Also es gibt jetzt mittlerweile schon eine zweite Auflage und es wird immer umfangreicher. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon 500, 600 Seiten. Also das heißt, man braucht eigentlich quasi, um diese Einführung zu lesen, noch eine zweite Einführung. Und das könnte vielleicht dieses Skriptum oder diese Vorlesung sein. Also Sie können dann im Anschluss das Buch von Priest lesen und werden auch wahrscheinlich auch relativ leicht und schnell da einen Zugang finden. Also das nur so zur Verortung des Skriptums und der Literatur im Hintergrund des Skriptums. Zur Modallogik. Wir nähern uns jetzt der Problemstellung der Modallogik, sagen wir mal, in einer historisch-systematischen Weise. Ich werde einfach mal ein paar Worte darüber sagen, was sozusagen die historischen Hintergründe der Modallogik sind in einem ganz globalen Sinn, also gewissermaßen beginnend mit Aristoteles und Leibniz. Ein paar Sätzen. Und dann werde ich versuchen, heute in der gewissermaßen im Nachvollzug der historischen Entwicklung der Modallogik im 20. Jahrhundert in mehreren Schritten diesen Formalismus und diesen Typus eines logischen Rahmenwerks einzuführen. Ich glaube einfach, dass es aus didaktischen Gründen sinnvoll ist. Man muss das natürlich nicht machen, aber es ist in gewisser Weise so, dass zufällig oder nicht hier das, was am einfachsten ist, an der Modallogik zuerst erfunden wurde und das, was nicht so einfach ist, dann später. Ich meine, es liegt ja nahe, dass es so läuft. Vielleicht läuft es nicht immer so. In dem Fall ist es, glaube ich, wirklich so gelaufen. Zur ganz globalen historischen Entwicklung ein paar Worte. Also es ist sicher so, dass der Hintergrund der Modallogik tatsächlich, wie wir ja schon angedeutet haben, auf der Frage beruht, wie kann man solche philosophischen Begriffe wie Möglichkeit und Notwendigkeit logisch erfassen. Dazu gibt es bei Aristoteles Ausführungen. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Philosophen, der sich diesem Problem gestellt hat. Ich bin kein Aristoteles-Spezialist, habe mir aber sagen lassen, dass auch in gewissem Sinn dieser Begriff der möglichen Welt vielleicht bei Aristoteles schon vorkommen könnte. Sicher kommen Dinge, die in diese Richtung gehen, bereits vor bei Leibniz. Also wenn Sie sich für die Geschichte der Logik interessieren, ist ein interessanter Kandidat immer Leibniz, weil Leibniz einer der ersten Philosophen gewesen ist, der Logik in einem auch aus heutiger Sicht interessanten Sinn, nämlich im Sinne einer intentionalen Logik, einer modalen Logik, zumindest in Ansätzen formalisiert hat. Es kommen Ansätze einer Semantik, der Modallogik da drinnen vor. Das ist sozusagen in einer modernen Sprache mittlerweile alles rekonstruiert und formalisiert worden. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz interessante und auch sehr komplexe Episode der Philosophiegeschichte, weil, ich weiß nicht, ob Sie viel über Leibniz wissen, aber offensichtlich war Leibniz ja ein ganz unglaublicher Vielschreiber und wir kennen ihn alle aus unserer Schulbildung, der als Universalgelehrten, der alle möglichen Dinge erfunden hat, der Historiker war, der einer der Erfinder des Kalkulus gewesen ist, der unzählige Ideen im Bereich der Naturwissenschaften gehabt hat und natürlich auch im Rahmen im Bereich der Philosophie. Und der hat eben Unmengen von Dingen geschrieben, die er dann nie veröffentlicht hat und irgendwo schubladisiert hat. Und ein Teil dieser Dinge, zumindest die die Modallogik betreffen, gehört in diesen Pulk von unveröffentlichten Schriften, die dann erst ganz langsam letztlich publiziert worden sind. Eine erste Welle war, glaube ich, irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Leibniz-Ausgabe von Erdmann. Und letztlich dann vor allem um 1900 herum haben Louis Couturat und Bertrand Russell diese Dinge dann publiziert, beziehungsweise auch als wichtige Beiträge zur Logik identifiziert. Also es ist schon lustig, wenn man sich überlegt, ein Philosoph, der eigentlich extrem berühmt war, natürlich auch schon im 18. Jahrhundert, wird dann in wesentlichen Punkten erst im 19. und 20. Jahrhundert publiziert und ich glaube, der Witz ist ja bis jetzt noch nicht beendet, weil letztlich diese Leibniz-Ausgabe, es gibt also eine riesige Akademie-Ausgabe, die ist ja immer noch nicht vollständig fertig. Ja, also wissen Sie was drüber?
Ja, ja, der Cornelius Seehendner hier ist, glaube ich,
sehr gut.
Da gibt es auch einen Zeitplan, das soll bis 2040 oder 2050
ja. Und das ist unglaublich, weil diese Ausgabe ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder in den 20er, 10er, ich weiß nicht, wissen Sie das, irgendwann 20er Jahren, also vor dem Nationalsozialismus noch begonnen worden. Ich glaube, im Nationalsozialismus ist es alles natürlich nicht weitergegangen. Und dann haben wir das wieder aufgegriffen und die Bände erscheinen jetzt. Ich glaube, erscheinen alle sofort online, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Sie können da reingehen und können das runterladen. Ich meine, die Frage ist, das ist natürlich jetzt nicht in dem Sinn Belletristik, weil diese Leibniz hat es, glaube ich, in 4 oder 5 Sprachen geschrieben, in Latein.
Das meiste, der große Sinn des Werks ist ja in Briefen eigentlich.
Ja, ja, genau. Also das sind Briefe, irgendwelche Manuskripte, das sind riesige Konvolute von Texten, eben auf, wenn es systematisch geschrieben ist, ist es meistens Latein, wenn es Briefe sind, dann ist es Deutsch, Französisch oder Englisch. Also es ist, man muss multilingual sein und muss sich da in einen unglaublichen Wust von Texten versenken. Also ich glaube, man kann schon sagen, wenn man das sozusagen nur oberflächlich lesen will, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht gleich lebenslang sich als Leibniz-Spezialist da irgendwie betätigt. Das ist einfach ein Wahnsinn. Was sie nicht daran hindern soll, einmal einen Blick reinzuwerfen, es gibt eine Surkamp-Ausgabe, die sozusagen auch auf den neueren Quellen aufbaut und wo ein Band die logischen Schriften, Auszüge aus diesen logischen Schriften, die gesagt, teilweise ja immer noch unpubliziert sind, dokumentiert. Und das ist ganz interessant. Also das ist auf jeden Fall da muss man auch nicht 4 Sprachen sprechen und kann sozusagen auch relativ schnell einen Einstieg finden, weil es teilweise zumindest in diesen Briefen beispielsweise dann auch relativ kurze Texte sind, also wo er dann schneller mal in 2 Seiten auf den Punkt kommt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Episode. Und Leibniz hat sicher da schon einzelne Überlegungen gehabt. Es gibt da einen Spezialisten, ich weiß nicht, ob ihn der Kollege Zehntner erwähnt hat, Wolfgang Lenzen. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig in Erinnerung. Dieser deutsche Logiker, der hat diese ganze Modallogik-Sache da erforscht, hat er mehrere Bücher darüber geschrieben. Also es gibt eines, es gibt vor allem zwei, ein Buch, wo das rein systematisch gemacht wird, mit so Formalismen, und eines, wo er das dann historisch unterfüttert mit Zitaten. Die Bücher sind übrigens sicher hinten in dem Titelverzeichnis drin. Ne? Genau, Wolfgang Lenzen, Glaube, Wissen und Wahrscheinlichkeit. Das ist was anderes. Calculus Universalis, Studien zur Logik von Leibniz. Also das ist eines von den zwei, das da drinnen zitiert ist. Also eine spannende Episode auf jeden Fall, aber spannend vor allem in einer anachronistischen Weise. Das heißt, Leibniz war im Bewusstsein der Philosophie bis zu Couturat und Russell nicht als Pionier der modernen Logik identifiziert worden. Höchstens im 19. Jahrhundert gibt es da Ansätze dazu. Richtig losgegangen ist die Sache dann eigentlich erst im 20. Jahrhundert, und da sind vor allem drei Namen wichtig, nämlich was jetzt die Entwicklung der Modallogik betrifft, C.I. Lewis. Ich habe mittlerweile, glaube ich, herausgefunden, nicht verwandt oder verschwägert mit David Lewis. Also, das war so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der hat in einem Logik-Lehrbuch, ich glaube, das ist ein 21 erschienen oder 20 schon, also irgendwann in den 20er Jahren erschienen, so die ersten Überlegungen zur Modallogik entwickelt, auf einer rein syntaktischen Ebene allerdings, ohne eine Semantik anzugeben, was nicht verwunderlich ist, weil es in der Zeit einfach diese Idee der formalen Semantik überhaupt noch nicht gegeben hat. Dann Rudolf Carnap. In dem vorher in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnten Buch Bedeutung und Notwendigkeit, das glaube ich 1942 erstmals erschienen ist, oder 1947, musst du es nachschauen, hat naja, das ist wieder das Erscheinungsjahr, also was haben wir, es war 42 oder 47 so in der Gegend, hat in diesem Buch erste Ansätze zu einer modallogischen Semantik entwickelt, in einer Weise, die wir vielleicht nachher dann kurz besprechen werden, und dann ist es vor allem Socrates, der den meisten von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein wird, der Name. Kripke ist sicher einer der berühmtesten lebenden Philosophen, der mit, glaube ich, 17 oder so sein erstes Paper veröffentlicht hat, und zwar eine Semantik und einen Vollständigkeitsbeweis für die Modallogik in diesem modernen, heutigen Sinn. Also das ist sozusagen ein wirklich ganz großer Schlag und Durchbruch, da glaube ich 59 oder so. Und der dann auch weitere wichtige Arbeiten zur Modallogik publiziert hat. Das heißt, man kann sagen, dass die Modallogik in der Form, wie wir sie heute kennen, eigentlich aus den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Gut, soweit ein ganz kurzer, sehr flapsiger historischer Überblick. Vielleicht auch als Ankündigung, wir werden natürlich, und das ist der Grund, warum unsere Überlegungen zur Modallogik relativ umfangreich sein werden und sich nicht in diesem einleitenden Kapitel erschöpfen, das ich jetzt angekündigt habe, wir werden dann sehen, dass die große Stärke der Modallogik, vor allem in der Art und Weise, wie sie dann von Kripke entwickelt wurde, mit dieser Semantik und mit dieser Möglichkeit, syntaktische und die semantische Seite zueinander in Beziehung zu setzen, darin liegt, dass man eine ganz unglaubliche Menge von philosophischen Konzepten im Rahmen der Modallogik formalisieren kann. Und nicht nur und letztlich gar nicht in erster Linie diese klassischen Konzepte der Möglichkeit und der Notwendigkeit. Ja? Ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, dass man am Anfang dazu sagt, die große Stärke und der Grund, warum Modallogik ein so großes Thema ist in der heutigen Debatte der Philosophie der Logik ist einfach der, dass es eben viel, viel mehr ist als nur eine Formalisierung dieser Konzepte der Möglichkeit und Notwendigkeit. Es gibt beispielsweise die Formalisierung des Zeitbegriffs, der Zeitlogik oder die Formalisierung von solchen Begriffen wie Glauben und Wissen in der epistemischen Logik und vor allem ein Thema, das wichtig wird im Rahmen dieses Kapitels hier, Logiken, die sich mit der Formalisierung des Folgerungsbegriffes auseinandersetzen. Also des Begriffes einer natürlichen Sprache, der sagt, wenn das und das, dann dieses und jenes. Dieser Begriff ist ja, das haben wir ja schon gesehen in unseren Überlegungen über klassische Logik, in der klassischen Logik in keinster Weise befriedigend formalisiert und da kann man auch mit der Modallogik viel machen. Und last not least, ein weiteres Beispiel wird dann sein, diese sogenannte parakonsistente Logik. Wahrscheinlich auch ein Stichwort, das viele von Ihnen schon einmal gehört haben. Es geht da um die Frage, kann man, beziehungsweise wie kann man eine Logik formalisieren, eine formale Sprache angeben, die es uns ermöglicht, Situationen zu haben, wo eine Aussage und ihre Negation gleichzeitig wahr sein können, ohne dass die ganze Sache völlig kollabiert. Nicht? Weil in der klassischen Logik, wie wir wissen, ist, wenn wir diese Situation haben, dass eine Aussage und ihre Negation wahr sind oder als Axiom angenommen werden, dann, man sagt in der Fachsprache, explodiert diese Sache. Das bedeutet einfach, ich kann jetzt jede Aussage, jede beliebige Aussage also als Konklusion folgern. Wenn das nicht der Fall sein soll, dann dann sind die Frameworks, die man da benötigt, das, was man als parakonsistente Logik bezeichnet. Und auch da kann man mit diesem großen Rahmenwerk der Modallogik im abstraktesten Sinn, hat man eine Möglichkeit, sich dieser Problematik anzunähern. Also das nur als wichtige Grundannahme, es ist, diese Begriffe spielen auch eine Rolle, aber keineswegs ausschließlich. Ich sage das so emphatisch und laut dazu, weil einfach das immer wieder so ein Problem ist, dass manche haben, die sagen, okay, wir haben diesen Begriff Möglichkeit, Notwendigkeit, wir haben Begriffe mögliche Welt und dann glauben, dass es wirklich nur um diese Formalisierung geht und dass man diesen möglichen Weltbegriff auch nur vor diesem Hintergrund interpretieren kann. Das ist sicher nicht der Fall, das ist eine Option, eine Möglichkeit und es gibt ganz viele andere. Gut, aber auch darauf werden wir natürlich noch später erneut zu sprechen kommen. Wir gehen jetzt, wie gesagt, in mehreren Schritten vor und nähern uns diesem heutigen Formalismus der Modallogik. Der erste Schritt ist der, dass wir uns einfach einmal anschauen, wie hat Modallogik funktioniert, beziehungsweise wie wurde Modallogik versucht zu konzipieren in diesem syntaktischen Zeitalter. Das heißt, im Rahmen dieser Schriften, die C.I. Lewis da in den 20er Jahren publiziert hat, in einer Zeit, wo man Logik insgesamt noch in diesem rein syntaktischen Sinn betrieben hat. Wo es also das Konzept einer Semantik in der Form, wie wir es heute kennen, einfach noch nicht gegeben hat. Und da ist es so, dass man sagen kann, Lewis ist zunächst einmal sicherlich in erster Linie von diesen Begriffen ausgegangen. Also er hat nicht im Sinn gehabt, eine Interpretation in Richtung Zeitlogik oder epistemische Logik, sondern es ist ihm wirklich um den Notwendigkeitsbegriff gegangen. Ich sage es nur nebenbei, also der, für ihn war eigentlich der primäre Begriff weder dieses Kastel noch diese Raute, sondern dieses Symbol, das seit Lewis für den Begriff der strikten Implikation steht. Ja, also das ist aber nur eine Randbemerkung, für uns nicht relevant. Lewis hat eben geglaubt, eigentlich ist die beste Art und Weise, diese Probleme der Modallogik einzuführen, diesen strikten Implikationsbegriff zu verwenden. Vielleicht einfach deshalb, weil er da diese Dualität vermeiden wollte, weil er glaubt hat, hier brauche ich zwei Begriffe, hier brauche ich nur einen. Ja? Aber das ist eine historische Sache, das würden wir heute sicher nicht mehr so sehen. Was Lewis auf jeden Fall einmal gesagt hat, ist, er hat erklärt, wie rein syntaktisch betrachtet diese drei Begriffe zusammenhängen. Und zwar in einer Weise, wie man das bis heute sieht und wie niemand auf die Idee kommen würde, das grundsätzlich anders zu sehen. Die eine Sache ist die, dass er gesagt hat, wenn wir diesen Begriff einführen, also wir müssen es eigentlich noch einmal sagen, obwohl Sie es wahrscheinlich eh schon wissen, dass dieses Castle würde für Notwendigkeit stehen. Diese Raute würde für Möglichkeit stehen. Und dieser Fischhaken da für strikte Implikation. Was das bedeutet, werde ich dann gleich erklären. Also das ist ein Begriff, den man nicht sehr oft findet, die anderen zwei findet man sehr, sehr oft. Und das Erste, was man sagen kann, ist einmal, diese beiden Begriffe, Notwendigkeit und Möglichkeit, sind dual. Und zwar dual in formal gesehen exakt derselben Weise, wie der Begriff des Allquantors und des Existenzquantors dual sind. Ja, wenn Sie sich erinnern, kann ich immer sagen, für alle x phi ist dasselbe wie nicht, es gibt ein x, nicht phi. Ja, also für alle x phi ist dasselbe wie, es ist nicht der Fall, dass es kein x gibt. Und so weiter. Und umgekehrt eben. Und in demselben Sinn sind diese Begriffe dual. Ich muss hier eben einfach ein Nicht voran und dahinter setzen und lese das einfach so, dass ich sage, notwendigerweise phi ist synonym, gleichbedeutend, äquivalent mit, es ist nicht möglich, das nicht phi. Ja, also extrem naheliegend. Wie gesagt, das ist einfach eine Konvention, wo niemand auf die Idee kommen wird, dass das anders sein könnte. Und umgekehrt natürlich, man kann das dann klarerweise immer umdrehen, diese Dualität. Möglicherweise phi ist gleichbedeutend mit nicht notwendigerweise nicht phi. Ja? Also beides ist extrem naheliegend und ist also eine natürlich sprachliche Interpretation, die man aber eigentlich ohne Einschränkungen annehmen ohne Einschränkungen annehmen kann, auch in unserer präzisierten formalen Sprache. Und dann zur strikten Implikation. Phi impliziert Psi strikt. Und da hat Lewis eben diese Konvention eingeführt, dass er gesagt hat, es ist nichts anderes als notwendigerweise impliziert. Und auch das ist was. Man verwendet diese strikte Implikation, wie gesagt, nicht sehr oft, aber wenn man sie verwendet, dann immer in diesem Sinn. Ja, also wenn Sie dieses Symbol irgendwo finden, dann wissen Sie sofort, das ist einfach eine Abkürzung für die Aussage, notwendigerweise impliziert das eine das andere. Ja, ich meine, natürlich kann man das dann auch entsprechend umschreiben und kann das anhand des Möglichkeitsoperators definieren, indem ich die Dualität da einsetze. Aber das folgt einfach aus unserer Beziehung da heroben. Also ich könnte sozusagen die strikte Implikation definieren anhand von, es ist nicht möglich, dass nicht Phi das Phi impliziert. Ja, aber das ist wirklich nur eine logische Folgerung aus dem da heroben. Da. Diese drei Dinge, das wären eigentlich unsere fundamentalen Konventionen. Das ist die eine Sache. Also Lewis hat auf der syntaktischen Ebene hier schon einmal, er hat etwas gemacht, was in gewisser Weise natürlich trivial ist, das ist klar, aber was trotzdem ganz fundamental ist und was ganz wichtig ist für die Modallogik und was sicherlich schon ein Meilenstein war, der die vorgehenden Entwicklungen ausgelöst hat. Weil aufgrund dieser Beziehungen, lassen wir jetzt mal die strikte Implikation weg, weil die wirklich nicht so wichtig ist, aber aufgrund dieser zwei Beziehungen vor allem, sieht man einfach, es muss hier aufgrund dieser Dualität irgendwie sowas geben wie eine Verwandtschaft mit diesen Begriffen des Quantors, des Allquantors und des Existenzquantors aus den Bereich der klassischen Logik. Ja? Und diese Idee dieser Verwandtschaft zwischen dem Notwendigkeits- und Möglichkeitssymbol und dem Allquantor und Existenzquantor, das ist, wenn man die hat, haben wir eigentlich schon alles. Ja? Also wir werden das später sehen, es ist tatsächlich so, dass dann in der Logik, wie sie dann von Kripke entwickelt wurde, in den 60er, 70er Jahren weiterentwickelt wurde, dass da genau diese Idee eigentlich der absolut zentrale Grundgedanke ist. So weit waren wir da aber natürlich noch nicht. Ja? Also das heißt, da haben wir einfach nur diese naheliegende Festsetzung getroffen. Und dann hat man, und das ist jetzt anachronistisch, also ich würde selbstverständlich sagen, dann könnte man so vorgehen, dass man sagt, ich überlege mir jetzt Kalküle für diese logischen Konstanten oder diese logischen Prädikate oder Operatoren. Und natürlich hat Lewis das gemacht, aber er hat es in einer Weise gemacht, wo man dann später drauf gekommen ist, dass es nicht ganz intuitiv gewesen ist. Ich werde das gleich erläutern. Also wenn wir jetzt sozusagen Lewis schon, wenn man die weiteren Entwicklungen vorwegnehmen würde und Lewis gewissermaßen korrigieren würde im Vorhinein, dann würde der Begriff der normalen Modallogik der logische nächste Schritt sein. Syntaktisch definiert der Begriff der normalen Modallogik. Das heißt, in diesem ersten Schritt hat Lewis nichts anderes gemacht, als einmal zu zeigen, wie hängen die Grundbegriffe der Modallogik, Notwendigkeit, Möglichkeit, strikte Implikation, wie hängen die untereinander zusammen. Und in dem zweiten Schritt hat dann sozusagen der nie existierende, von uns korrigierte Lewis gezeigt, wie man jetzt die klassische Logik, also beispielsweise die Aussagenlogik, die klassische Aussagenlogik oder die klassische Prädikatenlogik erster Stufe, gegeben einen Kalkül dieser klassischen Logik, erweitern kann zu einem Kalkül, in dem dann auch diese Symbole drinnen vorkommen. Ja? Also das heißt, wir nehmen jetzt einmal an, und das ist das Konstruktionsprinzip der normalen Modallogik, wir nehmen jetzt einmal an, wir haben die klassische Logik, bleiben wir jetzt einfach mal bei der Aussagenlogik. Ja, also ich sage in Klammer Aussagenlogik. Die meisten Überlegungen, die wir hier anstellen über Modallogik, werden wir im Rahmen der Aussagenlogik machen, einfach weil Prädikatenlogik dann ein paar zusätzliche Probleme dazu bringt, die zwar nicht trivial sind, hochgradig nicht trivial, die man aber letztlich in einer Weise lösen kann, die dann wieder für alle anderen Logiken gilt. Also das heißt, ich kann alle Systeme der Modallogik diskutieren im Rahmen der Aussagenlogik, dann nehme ich noch die Prädikatenlogik dazu und wenn ich die auch im Kasten habe, dann kann ich sie auf jedes beliebige System, das ich da in der Aussagenlogik schon diskutiert habe, anwenden. Also deswegen, zunächst einmal bleiben wir in der Aussagenlogik. Ich nehme also die klassische Aussagenlogik her, in einer geeigneten Weise syntaktisch definiert und mache jetzt nichts anderes, da braucht man jetzt das nicht noch einmal groß aufschreiben alles, also wenn jetzt das die Sprache der klassischen Aussagenlogik wäre LA, dann gebe ich zu dieser Sprache einfach diesen Operator Castle dazu. Ja, das heißt, ich sage einfach, wenn etwas eine Formel ist, dann ist auch Castle-Formel wieder eine Formel. Das ist die einzige zusätzliche syntaktische Regel. Und die anderen Operatoren kriege ich dann aufgrund dieser Dualitätsbeziehungen. Ja, das heißt, eine weitere Überlegung, die wichtig ist, ich muss eigentlich immer nur das Castle definieren, damit ich die anderen auch kriege. Und das machen wir dann auch, einfach um die Sache ein bisschen einfacher zu gestalten. Und jetzt hat man diese angereicherte Syntax. Und was macht man jetzt? Naja gut, man macht nichts anderes, als dass man zunächst einmal einfach, also ich glaube, das ist A, einem Kalkül der klassischen Aussagenlogik zugrunde liegt. Ja? Und wir denken da jetzt in dem Zusammenhang immer an einen Hilbert-Kalkül. Das heißt, wir haben einen Kalkül, der gibt uns an den Modus Ponens als Schlussregel. Das ist sehr wichtig, darauf explizit hinzuweisen, weil, wie wir später sehen werden, ist es keineswegs immer ausgemacht, dass man diesen Modus Ponensi annehmen kann. Ja? Nur, kommen gleich nochmal drauf zu. Also im klassischen Kalkül hätten wir den Modus Ponens und die Axiome eines Hilbert-Kalküls. Ja, also das sind diese ganzen Axiome, die ich eben brauche, dass ich alle logischen Folgerungen der klassischen Aussagenlogik ableiten kann. Und was wir jetzt, und das ist aber jetzt natürlich noch nicht ausreichend, nicht? Weil wenn ich nur diese Regeln hätte, dann hätte ich eben wirklich nur die klassische Aussagenlogik und hätte dieses Symbol dazugefügt, das dann halt keine Bedeutung hätte. Es wäre logisch uninterpretiert, selbst auf der syntaktischen Ebene. Das heißt, ich muss irgendwas machen, was es mir ermöglicht, Aussagen abzuleiten, wo dieses Zeichen vorkommt, oder Aussagen, wo dieses Zeichen vorkommt, andere Aussagen abzuleiten. Also letzteres kann ich zwar, aber ersteres auf jeden Fall nicht. Und damit ich das kann, führe ich jetzt im Rahmen dieser normalen modalen Logik zumindest zwei zusätzliche Dinge ein. Ich habe eine zusätzliche Ableitungsregel. Und zwar die Ableitungsregel, und da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, die lautet, wenn, ich schreibe es jetzt bewusst sozusagen in Worten auf, nicht in einer formalisierten Sprache, wenn Phi ein Theorem ist, dann ist auch Castle Field notwendig, wenn es Phi ein Theorem ist. Ich schreibe das deswegen aus, weil die schematisierte Schreibweise für diese Regel wäre einfach so. Ich sage Phi und dann mache ich darunter einen Strich nicht Phi. Oder wie heißt Phi? Ja? Oder Martin, man macht auch einen Schrägstrich und sagt so. Und das ist genau das, was wir damit meinen. Wenn Phi ein Theorem ist, dann notwendigerweise Phi. Warum ist das jetzt sozusagen nicht ganz einfach zu verstehen? Es ist deswegen nicht ganz einfach zu verstehen, weil das eben tatsächlich bedeutet, dass ich notwendigerweise Phi folgern kann unter der Voraussetzung, dass Phi für sich genommen ein Theorem ist, dass es logisch wahr ist. Ja? Die falsche Interpretation, die extrem naheliegend ist leider, wäre die, dass man sagt, ich kann eben, wann immer das Phi wahr ist, notwendigerweise Phi folgen. Ja, das heißt, wenn Phi zufälligerweise halt gerade irgendwo wahr ist, dann gilt auch notwendigerweise Phi. Das ist nicht gemeint. Es ist nur gemeint, wenn das Phi ein Theorem ist, das heißt, wenn ich Phi selbst logisch ableiten kann, dann gilt auch notwendigerweise Phi. Also das ist eine ganz wichtige Sache, wo immer wieder Missverständnisse auftreten. Also das heißt, wenn wir keine zusätzlichen Annahmen haben, dann würde das bedeuten, dass eigentlich nur die Tautologien der Logik notwendigerweise gelten. Nicht aber irgendwelche kontingenten Wahrheiten. Also das heißt, anders ausgedrückt, solche Aussagen wie Greta Hanna misst, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist, werden dann notwendiger wahr, aber solche Aussagen wie Schnee ist weiß, nicht. Ja? Nur gegeben diese Voraussetzung. Diese Annahme. Und das Dritte, was man dann noch einführt, um diesen Begriff der normalen Modallogik zu definieren, ist ein Axiom. Und zwar das Axiom K. Das folgendermaßen ausschaut. Notwendigerweise Phi impliziert Psi, impliziert notwendigerweise Phi impliziert notwendigerweise Psi. Warum man jetzt dieses Axiom da ausgerechnet einführt, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Ja? In gewisser Weise muss man einfach sagen, das hat sich herauskristallisiert als Minimalannahme dafür, dass eine solche Modallogik syntaktisch funktioniert, dass man eben diese Ableitungsregel braucht und zusätzlich noch dieses Axiom. Man kann darüber nachdenken, kommt vielleicht zu dem Schluss, es muss irgendwas zu tun haben mit diesem Folgerungsbegriff, mit der Art und Weise, wie diese strikte Implikation, die ja da drinnen steckt, angewendet wird. Aber warum es im Detail so ist, ist eine nicht triviale Frage und es ist auch überhaupt nicht, kommt sicher nicht von ungefähr, dass Lewis in diesen ursprünglichen ersten Überlegungen eben durchaus nicht zu diesen Aktion gekommen ist, also irgendwas ganz Fundamentales. Also letztlich ergibt sich das wirklich erst aus Überlegungen, die man dann auf der Grundlage einer semantischen Interpretation angeben kann. Für uns ist es aber trotzdem wichtig, das jetzt einmal als Grundstock anzunehmen. Wir sagen jetzt, eine normale Modallogik ist gewissermaßen die minimale Erweiterung der klassischen Logik zu einer Logik, wo ich einen vernünftigen, einen sinnvollen Notwendigkeitsbegriff habe. Und diese minimale Erweiterung ergibt sich eben, indem ich den klassischen Kalkül nehme und dieses Ableitungsprinzip und dieses Axiom dazugebe. Das Interessante ist jetzt, und damit kommen wir wirklich wieder zurück zu dem C.I. Lewis. Lewis hat in dem Anhang dieses Logiklehrbuches, also er hat zunächst einmal einfach so informelle Überlegungen angestellt über diesen Notwendigkeitsbegriff, eher in der Form von Text. Und hat dann gesagt, okay, und dann gebe ich hinten noch einen Anhang rein, da zeige ich euch, wie ich das am besten formalisieren kann. Und er hat dort gesagt, es gibt seiner Meinung nach 5 Möglichkeiten, ein Aktionssystem für die Modallogik zu definieren. Er hat vielleicht sogar geglaubt, dass das eigentlich die einzigen 5 Möglichkeiten sind. Wenn er das glaubt, hat er sich geirrt, weil es gibt viel, viel mehr. Aber er hat, zumindest hat er geglaubt, das sind die einzigen plausiblen oder sinnvollen Möglichkeiten. Und diese hat er aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, mit dem Buchstaben, also mit den Bezeichnungen S1 bis S5 versehen. Ja, also das heißt, wenn wir heute diese Bezeichnungen verwenden und in der Modallogik kommt man allen Ecken und Enden auf so Sachen wie S4, S5 und so Zeugs, dann sind das eben diese klassischen Lewis'schen Bezeichnungen. Und sind natürlich Bezeichnungen, die nicht nur als Bezeichnungen willkürlich sind, sondern es ist insbesondere auch so, dass diese Systeme, die Lewis hier entwickelt hat und von denen er geglaubt hat, dass sie ganz naheliegend sind, aus heutiger Sicht zum Teil extrem naheliegend sind, und zwar ist es das S4 und das S5. Das ist auch aus heutiger Sicht, sind das eigentlich die zwei, könnte man fast sagen, zentralen Systeme der Modallogik, vor allem S5, aber auch S4 hat eine wichtige oder große Bedeutung. Die anderen drei Systeme, also S1 bis S3, aber, sind aus heutiger Sicht überhaupt nicht naheliegend, und zwar deshalb, weil sie, was eigentlich schrecklich ist, für die normale Modallogik in diesen Rahmen nicht reinpassen. Ja? Das heißt, das Problem ist, ganz kurz gesagt, ich kann, solange ich einen kompletten Kalkül der klassischen Logik will in der Modallogik, kann ich dieses S1 bis S3 einfach nicht definieren. Ich brauche eine Logik, die schwächer ist als die klassische Logik, in der ich beispielsweise was mache, was viele Logiker bis heute als absoluten Wahnwitz verstehen, nämlich diesen Modus Ponens aufzugeben. Ja? Das heißt, ich muss irgendwelche Annahmen aufgeben, die zumindest bis weit in die 60er, 70er Jahre hinein, sagen wir mal, weiß ich nicht, 98% aller Logiker als völlig selbstverständlich betrachtet haben, und die heute halt, ich weiß nicht, 97% aller Logiker als selbstverständlich betrachten. Also das ist wirklich was ganz Schräges. Trotzdem aber ist es philosophisch interessant. Also wir werden auch, das wird sich ausgehen, weil wir haben ja ein bisschen mehr Zeit in der Vorlesung, zu diesem Thema zurückkommen. Wir werden zu C.I. Lewis zurückkommen und zu diesen nicht normalen Modallogiken. Ja, also es ist einerseits nach wie vor ein Orchideenfach innerhalb des Orchideenfachs der Modallogik, könnte man sagen, diese nicht normalen Modallogiken, aber es ist trotzdem philosophisch nicht uninteressant. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sozusagen die Idee des Modus Ponens, die man da klassischerweise dann aufgeben muss, wie angedeutet, etwas ist, das gewissermaßen gleichbedeutend ist mit der Idee der Möglichkeit, immer völlig konsistent logisch zu schließen. Ja? Wenn Sie den Modus ponens annehmen, dann bedeutet das ja, wenn rein logisch gesehen phi, also schreiben wir den Modus ponens irgendwo hin, damit wir da nicht im luftleeren Raum reden. Also der Modus ponens würde ja bedeuten, wenn irgendwo rein logisch gesehen phi psi impliziert und ich weiß außerdem, dass phi gilt, dann gilt psi. Ja? Wenn ich diese Annahme treffe, dann folgt daraus unglaublich viel. Das will man natürlich normalerweise, aber es folgt eben insbesondere auch das, dass, wenn man sich jetzt vorstellt, wir formalisieren mit dieser Logik so etwas wie das Wissen einer Person oder einer Gruppe, einer Scientific Community, was auch immer, dann impliziert die Annahme des Modus ponens nichts anderes, als dass, wenn diese Person oder diese Gruppe von Personen irgendwelche einzelnen Dinge wissen, also Schnee ist weiß, Gras ist grün, Wind liegt an der Donau und so weiter und so fort, dann wissen sie automatisch auch alles, was aus diesen Dingen logisch folgt. Ja? Das ist jetzt vielleicht noch, sagt man ja, halbwegs plausibel, wenn es nur um empirische Wahrheiten geht, aber wenden Sie es zum Beispiel einmal auf Mathematik. Ja? Das impliziert jetzt, wenn ich das zum Beispiel, wenn ich da jetzt die Axiome der Arithmetik hinschreibe, die Peano-Axiome oder irgendwas, impliziert diese Annahme, dass wenn das den Wissensbegriff formalisiert, dass dann jeder Mathematiker alle mathematischen Wahrheiten weiß. Ja? Und das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Das heißt, der Begriff ist in vieler Hinsicht extrem plausibel. Diese Annahme des Modus ponens ist in vieler Hinsicht extrem plausibel. Und es bleibt natürlich dabei, dass 97% aller Logiker das nicht mehr wollen. Aber es ist nichtsdestotrotz so, dass es extrem naheliegende Argumente gibt, warum man unter ganz bestimmten Umständen vielleicht den Modus ponens einmal nicht wollen können würde. Und dann kommen wir zu den nicht normalen Modallogiken. Ja, also das ist nur mal als Nebenbemerkung. Also das heißt, fassen wir zusammen, Lewis hat jetzt diese Systeme eingeführt. Wenn wir heute Lewis sozusagen schon weiter erklären, dann kommen wir zu dem Schluss, wir brauchen diesen Begriff der normalen Modallogik, damit wir den Zusammenhang zwischen Modallogik und klassischer Logik herstellen können. Das heißt, wir nehmen klassische Logik an und fügen dazu ein paar Axiome hinzu. Aber man sieht eigentlich schon, wenn man sich diese Lewis'schen Sachen anschaut, dass es keineswegs ausgemacht ist, dass man immer diesen Begriff der normalen Modallogik verwenden muss. Es gibt Fälle, wo man das nicht tut, Stichwort kein Modus ponens. Wir bleiben jetzt aber trotzdem einmal für die nächsten 2 oder 3 Einheiten auf dem, mehr oder weniger auf dem Niveau der normalen Modallogik. Ja? Weil es ist einfach so, letztlich, ich würde so sagen, es ist das wirklich eine ganz spezielle Sache, es ist eine Nebensache, es ist ein Nebenschauplatz der Modallogik bis heute, wird es immer bleiben, es ist philosophisch hochinteressant, das ändert aber nichts daran, dass man trotzdem die meisten Dinge, die man mit Modallogik machen kann, auch in der Philosophie machen kann, im Rahmen der normalen Modallogik macht. Und deswegen ist es sozusagen immer noch der Ausgangspunkt. Was natürlich weder für oder gegen normale Modallogik spricht auf einem philosophischen Level, sondern wo nur sagt, das ist der Ausgangsformalismus und alles andere ist dann sozusagen nicht nur nicht klassische Logik, sondern nicht klassische Logik in gewisser Weise. Wenn wir jetzt von dieser Überlegung ausgehen, normale Modallogik als direkte Erweiterung der klassischen Logik, dann hat man eine sehr naheliegende Möglichkeit. Und damit können wir uns dann zumindest einmal diesen S4 und S5 schon einmal annähern, wenn wir wollen. Diese Überlegung einfach direkt zu erweitern. Also ich kann sagen, okay, ich habe jetzt einmal diesen Grundkalkül, bestehend aus klassischem Kalkül, dieser Ableitungsregel und diesem Axiom. Und zu diesen zu dieser Ableitungsregel und diesem Grundaxiom kann ich jetzt zusätzliche Axiome dazufügen und kann diesen Kalkül erweitern und kann damit sozusagen die Modallogik einschränken und sozusagen zu einer stärkeren Modallogik, die stärkere Annahmen, stärkere Axiome beinhaltet, erweitern. Ich schreibe jetzt einfach ein paar Beispiele für solche möglichen zusätzlichen Axiome auf, damit man eine Vorstellung hat, was könnten eigentlich Axiome der Modallogik überhaupt sein. die haben alle irgendwie einen Namen, weil da Leute schon jahrzehntelang damit herumschunkeliert haben. Das Axiom D heißt deswegen D, weil es irgendwas zu tun hat mit der deontischen Logik, also der Logik des Sollens und Müssens. Notwendigerweise Phi impliziert möglicherweise Phi. Also deontisches Axiom, deswegen, wenn man sich vorstellt, dieses Kastel hier steht nicht für notwendig, sondern für jemand muss etwas tun, und das steht nicht für möglich, sondern jemand darf etwas tun, dann ist es naheliegend zu sagen, dieses Axiom gilt. Also wenn jemand etwas muss, dann darf er es auch. Im Unterschied dazu hat man das Axiom T, und das erklärt gleich, warum man das jetzt da ausgerechnet als deontisches Axiom bezeichnet. Dieses Axiom T sagt, notwendigerweise Phi impliziert Phi. Ja? Und ich meine, allein schon diese zwei Axiome sind irgendwie spannend und interessant sich zu überlegen. Wir haben gesagt, das ist das deontische Axiom, weil wenn ich es mit Notwendigkeit und Möglichkeit interpretiere, heißt das notwendigerweise Phi, wenn ich es mit Sollen und Müssen, Sollen und Dürfen interpretiere, dann heißt das, wenn ich etwas muss, dann darf ich es auch. Dieses Axiom dagegen, wenn ich es sozusagen in der klassischen Weise interpretieren würde, würde es sagen, wenn etwas notwendigerweise wahr ist, dann ist es auch wahr. Ja? Oder notwendigerweise Phi impliziert Phi. Das heißt, dieses Axiom wäre gegeben eine klassische Interpretation dieses Kastels mit dem Begriff der Notwendigkeit, etwas, das jeder annehmen würde wahrscheinlich. Ja, das heißt, wenn ich sage, wenn etwas notwendigerweise wahr ist, dann ist es eben wahr. Ja, das ist klar, das ist trivial, wenn man dieses Kastel als Notwendigkeitsbegriff interpretiert. Überlegen Sie sich aber mal, was passiert, wenn Sie statt Notwendigkeit da Müssen herschreiben. Was würde das dann bedeuten? Das würde heißen, wenn jemand etwas muss, dann ist es auch so. Ja? Und das ist natürlich völlig absurd und wäre völliger Schwachsinn. Also ich bringe dann immer diesen Witz, dass ich sage, der einzige Kontext, wo das gilt, ist vielleicht Nordkorea, wo der reale Sozialismus existiert. Aber es ist einfach klarerweise nichts, was irgendwas in irgendeiner entferntesten Weise eine sinnvolle Annahme sein könnte in der deontischen Logik. Ja? Das heißt, man hat da schon so eine Unterscheidung und sagt, dieses Axiom hier, das gilt, das ist ein relativ sehr schwaches Axiom. Das gilt natürlich auch in einer normalen Interpretation mit Notwendigkeit. Aber es gilt umgekehrt dieses stärkere Axiom nicht in dieser deontischen Logik. Anders ausgedrückt, die deontische Logik ist eine Logik, die sicher wesentlich schwächer ist, wesentlich schwächere Annahmen ermöglicht, als, sagen wir mal, eine irgendwie klassische Interpretation dieser Begriffe als Notwendigkeit und Möglichkeit. Ein weiteres Axiom wäre dann das Axiom 4. Kastel Phi impliziert Kastel Phi. Das ist auch ein Axiom. Das ist eine relativ technische Sache eigentlich. Nicht? Also, das ist die Frage. Wenn etwas notwendigerweise wahr ist, ist es dann auch notwendigerweise wahr? Ja oder nein? Also das ist nicht leicht zu beantworten, die Frage. Und tatsächlich gibt es eben auch Systeme, da nimmt man das an, in anderen nimmt man es wieder nicht an. Ich muss jetzt wahrscheinlich nicht alle diese Axiome aufschreiben. Ich schreibe nur mal eines noch auf, nämlich das Axiom B, das Brouwersche Axiom. Phi impliziert notwendigerweise möglicherweise. Naja. Das ist auch ein bisschen hart, aber andererseits sagt, man könnte es so interpretieren und sagt, ich weiß jetzt, wenn irgendwas notwendigerweise gilt, dann kann ich wieder irgendwas anderes daraus folgen, so in dem Stil da heroben. Die Frage ist aber, was kann ich nur aus der bloßen Gültigkeit oder Wahrheit von Phi folgern. Und da wäre ein Vorschlag, der zum sagt, ich kann zwar aus Phi nicht folgern, dass Phi möglicherweise wahr ist. Naja gut, das wäre auch eine Aktion. Aber ich kann zumindest aus Phi nicht folgern, dass es notwendigerweise wahr ist. Möglicherweise kann ich aber folgern, dass es notwendigerweise möglicherweise wahr ist. Das ist sehr verwirrend. Das heißt, ein bisschen technisch. Auf jeden Fall aber kann man mal aus diesen vorgegebenen Axiomen diese zwei Logiken S4 und S5 konstruieren. Das S4 hätte ich nämlich, wenn ich annehme, die normale Modallogik und die Axiome T und Phi dazufüge. Also ich schreibe es jetzt so, ich schreibe normale Modallogik NN plus T und 4 und S5 würde ich bringen als normale Modallogik plus T 4 und B. Also das heißt, es ist das S4 relativ starke Modallogik und S5 noch stärkere. Wie wir sehen werden, oder später zumindest besprechen werden, ist S5 in gewissem Sinn sogar die stärkste Modallogik, die noch nicht irgendwie zu etwas Absurdem führt. Ja, das heißt, wenn ich zu dem S5 noch irgendeine andere Aktion dazugebe, dass das noch stärker macht, dann kommt irgendwas raus, was nicht mehr sehr sinnvoll als Modallogik interpretiert werden kann. Kommen wir vielleicht nachher kurz darauf zu sprechen. Was man auf jeden Fall aber auch sagen kann, ist, dass diese S4 und S5 auf jeden Fall stärker sind als eine Modallogik, wo ich zum Beispiel nur dieses D annehmen würde, weil dieses D auf jeden Fall in S4 und in S5 jeweils folgt als Theorie. Also das kann ich immer ableiten. Das heißt, die Modallogik D als solche wäre auf jeden Fall wesentlich schwächer. Und würde keines dieser anderen Axiome als Theorem zulassen. Und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz kurze Skizze einer Seite der Modallogik, wo man diese Story wirklich bis zum Exzess weitertreiben kann. Weil es ist ja tatsächlich so, Lewis hat Unrecht gehabt, sollte er die Idee gehabt haben, dass es wirklich nur diese fünf Systeme der Modallogik gibt. Es gibt unendlich viele, und ich glaube, es ist sogar gezeigt worden, dass es überabzählbar viele Systeme der Modallogik gibt. Also das heißt, zumindest eine unerschöpfliche Quelle, da irgendwie neue Axiomensysteme zu finden und noch andere Varianten und Optionen zu studieren, zu definieren und sich anzuschauen. Das ist wirklich erst einmal nur eine ganz kurze Skizze dieses Konzepts der Modallogik auf der syntaktischen Seite. Ich habe jetzt die normale Modallogik und dann sage ich, ich nehme jetzt dieses und jenes Axiom dazu und komme dann so zu verschiedenen möglichen Spielarten dieser normalen Modallogik. Und wie kann man das am besten motivieren? Die einzelnen Axiome zu motivieren ist oft sehr schwierig. Ja, also die Frage, gilt jetzt dieses Axiom oder nicht? Wenn man sich nur das Axiom anschaut, da kann man den Kopf zum Rauchen bringen und das bringt dann oft überhaupt nicht weiter. Was man aber sagen kann ist, es gibt für alle klassischen Anwendungen der Modallogik, also sozusagen die klassische Interpretation mit Notwendigkeits- und Möglichkeitsbegriff, die Zeitlogik, die deontische Logik, die epistemische Logik etc., gibt es jeweils immer ganz naheliegende Axiome, wo man sagt, dieses Axiom wird hier auf jeden Fall gelten müssen und bestimmte andere Axiome, wo man sagt, die werden hier auf keinen Fall gelten. Ja, also ich habe das Beispiel gebracht der deontischen Logik, wo ich sage, dieses Axiom gilt, das in den meisten anderen modalen Logiken gilt, aber nicht und so weiter. Das heißt, man hat so eine Standardinterpretation, die mehr oder weniger naheliegend ist und dann hat man immer die Möglichkeit, diese Standardinterpretation zu erweitern oder auch einzuschränken. Ja, zu sagen, unter bestimmten Umständen gilt vielleicht nicht einmal dieses eine Axiom, das ich sonst immer annehme, oder unter anderen Umständen nehme ich doch das, jenes und dieses Axiom dazu. So funktioniert es im Wesentlichen, wenn es um die Frage der philosophischen Interpretation geht, auf der syntaktischen Ebene. Und das ist jetzt auch die Antwort auf die Frage, warum wir jetzt da immer diesen Hilbert-Kalkül verwenden oder zumindest vorschlagen, den Hilbert-Kalkül zu verwenden. Einfach, weil man diese Dinge da einfacher diskutieren kann. Ja, weil ich müsste, wenn ich jetzt nicht einen Hilbert-Kalkül hätte, sondern zum Beispiel ein Kalkül des natürlichen Schließens, müsste ich dann da immer statt dieser Axiome irgendwelche komplizierteren Ableitungsregeln hinschreiben. Ja. das ist einfach ein bisschen sperriger, braucht ein bisschen mehr Kreide oder Tinte. Und das ist der Grund. Ja, also das ist, es ist anschaulicher und einfacher, die Logiken zu vergleichen und zu beschreiben, die Modallogiken im Hilbert-Kalkül, und deswegen wird es meistens in den meisten der Büchern eben im Hilbert, zumindest auch im Hilbert-Kalkül gemacht, meistens sogar ausschließlich im Hilbert-Kalkül. Okay. Der nächste Schritt ist jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt sozusagen einmal die syntaktische Seite der Modallogik, das kann jetzt immer weiter führen und wir werden es ja teilweise auch weiterführen. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man mit diesem unglaublichen Wust an syntaktischen Möglichkeiten in einer sinnvollen Weise formal umgehen? Weil bis dahin, also sozusagen bis zu C.I. Lewis, hat man allenfalls vielleicht noch halbwegs griffige Motivation für diese normale Modallogik. Das wird irgendwie noch durchgehen, dass man sagt, naja, gut, okay, klassische Logik soll zugrunde gelegt werden, etc. Und dann hat man nur, da kann ich eigentlich nur mehr sagen, auf einer rein formalen Ebene, da habe ich jetzt Unmengen von Axiomen, die irgendwie natürlich voneinander abhängig sind, was ich dann im Rahmen des Kalküls beweisen oder widerlegen kann. Und ja, mit diesen Axiomen spielt man halt jetzt dann herum und so. Ne? Und die Frage ist aber, wie kann man die semantische Interpretation, die wir von der Prädikatenlogik erkennen und die ja auch in der Geschichte der Logik seit den 30er, 40er Jahren dann mehr oder weniger bekannt war, auch auf die Modallogik anwenden. Und da ist eben der zuvor schon erwähnte Carnap mit diesem Text Bedeutung und Notwendigkeit in gewisser Weise ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, den man da erwähnen kann, und zwar aus didaktischen Gründen erwähnen kann. Carnap hat nämlich Folgendes gemacht. Carnap hat in diesem Buch eingeführt Notwendigkeit und Möglichkeit, und zwar in einer ganz bestimmten restriktiven Interpretation. Er hat alle diese Dinge von dem C.I. Lewis, weil das hat er zwar gekannt, aber er hat gesagt, das lasse ich jetzt einmal alles weg. Das S4 und S5 und so, das ist S3, S1, S2, das ist mir alles zu kompliziert. Ich möchte jetzt diesen Notwendigkeitsbegriff zwar einführen, ich möchte ihn aber nur in einer völlig restringierten Weise einführen. Und zwar so, dass ich sage, Notwendigkeit ist gleichbedeutend oder synonym mit logischer Wahrheit. Ja, das heißt, Carnap sagt, ich will einen Kalkül, in dem notwendigerweise phi für eine Aussage gilt, genau dann gilt, wenn phi ist logisch wahr oder eine Tautologie ist. Und dann hat Carnap eine ziemlich coole Idee gehabt. Und zwar hat er gesagt, na gut, ich meine, okay, Kalkül, den braucht man natürlich auch, das wird man schon irgendwie finden, ich weiß gar nicht, ob er einen angibt, ich glaube nicht. Aber er sagt, was ich sofort finde, ist eine semantische Interpretation für diese ganze Sache, wie auch immer der Kalkül dann ausschauen mag. Ich sage nämlich Folgendes, Carnap hat da irgendwie so einen Begriff der Semantik, der noch nicht ganz voll ausgereift ist, der aber ungefähr dem entspricht, dass wir heute unter dem Begriff der Struktur verstehen würden. Bei Carnap sind es diese logischen Spielräume, glaube ich, heißt das irgendwie. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber das ist egal. Wir sagen jetzt, das ist das Gleiche und wir verwenden den Strukturbegriff, und Carnap sagt nichts anderes als, ich definiere notwendigerweise phi genau dann, wenn, und jetzt sind wir schon in der Semantik drinnen, wenn für alle Strukturen A gilt, dass eben das phi in dieser Struktur. Also nichts anderes als die Umlegung dieses Tautologiebegriffs auf die Ebene der Objektsprache, könnte man sagen. Ja, aber das ist klar, ich meine, das ist den Tautologiebegriff kennen wir ja alle, das ist eben genau das, dass ich sage, eine Formel Phi ist eine Tautologie, wenn sie in allen Strukturen wahr ist, wenn sie in allen Strukturen erfüllt ist. Und was Carnap jetzt macht, ist, er führt auf der Ebene der Objektsprache ein Zeichen ein, das gewissermaßen dafür steht, zu sagen, Phi ist eine Tautologie oder Phi ist logisch wahr. Ich meine, das ist natürlich jetzt einerseits was, wo man sagt, in gewisser Weise trivialisiert er diesen Notwendigkeitsbegriff, in gewisser Weise kocht er ihn in einer Weise herunter, wo man interessante philosophische Anwendungen, also Zeitlogik und diese Dinge, vergessen kann. Einfach weil die Logik, die man da herauskriegt, viel zu stark ist für diese interessanten logischen Anwendungen. Wenn man sich das genau anschauen würde, würde man zu dem Schluss kommen, es ist letztlich eine Spielart von diesem S5. Können wir vielleicht später nochmal besprechen, wenn wir genau wissen, wie das funktioniert. Sonderfall von S5, könnte man sagen. Und andererseits aber, und das ist der Grund, warum man das zu Recht als Meilenstein der Logik, der Modallogik betrachtet, ist das in gewisser Weise schon die Keimzelle der Idee, die der Kripke dann in seinem 15 Jahre später erschienenen Paper oder 10 Jahre später erschienenen Paper letztlich nur mehr verallgemeinern hat müssen. Also diese Idee ist auf jeden Fall gut und ist halt ist irgendwie ist gewissermaßen eine Einschränkung. Ich sage, Notwendigkeit hat irgendwas zu tun mit logischer Wahrheit, das ist klar. Also warum schauen wir uns einmal den Spezialfall an, wo es nicht nur was zu tun hat mit logischer Wahrheit, sondern wo es buchstäblich identisch ist mit logischer Wahrheit. So, was macht jetzt der Kripke? Der Kripke überlegt sich jetzt, also ich vermute mal, dass der Kripke irgend sowas gemacht hat, ich weiß auch nicht, aber es ist sozusagen, wenn man sich jetzt versucht, hermeneutisch in Kripke hineinzuversetzen, dann hat sich der Kripke wohl überlegt, wie kann ich jetzt diesen Begriff der Semantik, den der Carnap da sehr auf einen sehr konkreten, speziellen Fall hingetrimmt hat und damit diese sehr einfache Definition herauskriegt, so verallgemeinern durch eine ein bisschen kompliziertere Definition, dass ich dann nicht nur diesen einen Spezialfall, sondern alle Fälle kriege, wo dann dieser eine Spezialfall als Spezialfall der Definition herauskommt. Und die Antwort für den Kripke war und ist nach wie vor folgende: Ich brauche, und das ist wirklich extrem naheliegend, wenn man sich es auf der Grundlage überlegt, ich brauche einfach einen Formalismus, der mir ermöglicht, diese unbeschränkte Gültigkeit, also notwendigerweise Phi genau dann, wenn für alle Strukturen A gilt, dass das Phi in dem A erfüllt ist, ich muss diese unbeschränkte Gültigkeit irgendwie eingrenzen können. Ja, ich muss sagen können, das Phi ist nicht gültig in allen Strukturen, sondern es ist gültig in einer ganz bestimmten Menge von Strukturen. Ja? Und das ist genau der Schritt, den der Kripke gemacht hat und den man machen muss, um diese Verallgemeinerung des Carnapschen Falles zu kriegen. Die Idee ist jetzt die, und damit springe ich jetzt wieder zwei oder drei Entwicklungsschritte, weil in Wahrheit hat der Kripke noch einmal ein Zwischensystem entwickelt, das irgendwo dazwischen war und dann noch einmal verallgemeinert, aber das kann uns wurscht sein. Wir gehen jetzt gleich zu der endgültigen Form, die bis heute verwendet wird. Und die schaut folgendermaßen aus. Ich sage jetzt, ich habe hier eine modale Struktur, habe ich es da genannt. Diese Begriffe sind immer so eine Sache. Und diese modale Struktur besteht aus einem Paar W, R, wobei das W nichts anderes ist als eine Menge von Strukturen, dieser Aussagenlogik oder der Sprache, die zugrunde liegt. Das heißt, anders ausgedrückt, wir brauchen jetzt keinen neuen Strukturbegriff, wenn wir eine bestimmte grundlegende Logik haben, sondern verwenden den gegebenen Strukturbegriff der klassischen Logik. Und Klarerweise kriegen wir das als Spezialfall. Wir hätten den Spezialfall, wo das nicht eine Menge von Strukturen ist, sondern die Klasse aller Strukturen, aber okay. Und dieses R hier ist eine Relation, ist eine zweistellige Relation über W. Ja? Also, was das W ist, ist einmal klar. Das W ist wirklich dieser direkte Verallgemeinerungsschritt, wo ich sage, ich nehme nicht immer alle Strukturen, sondern ich nehme immer eine konkrete Menge von Strukturen, also eine Auswahl von Strukturen. Diese Auswahl der Strukturen nenne ich dann mögliche Welten. Ja? Also eine Menge von Strukturen, ich sage mögliche Welten. Das ist aber nur Terminus technicus natürlich. Und diese Auswahl von Strukturen wertet man dann aus, wenn man den Notwendigkeitsbegriff definiert und kommt dann eben zu diesem Begriff, den Sie sicher alle schon irgendwann einmal gehört haben, nämlich Notwendigkeit ist Wahrheit in allen möglichen Welten. Ja? Also Notwendigkeit ist dann nicht mehr Wahrheit in allen Strukturen, in allen logisch möglichen Strukturen, sondern nur in allen möglichen Welten. Jetzt ist aber die Frage, wozu brauche ich jetzt, das geht sich gerade noch aus, das fertig zu besprechen, wozu brauche ich jetzt dieses R? Naja, das R, zunächst einmal, ich erwähne es doch, wie es wirklich gelaufen ist, zunächst einmal hat der Kripke tatsächlich nur das gehabt. Ja, also das war die erste Idee in diesem Paper, das er mit 17 Jahren geschrieben hat, er gesagt hat, okay, ich nehme nicht alle Strukturen, wie man kam, sondern eine Menge. Und dann sage ich, Notwendigkeit ist möglich, ist Wahrheit in allen Strukturen, die in dieser Menge von möglichen Welten W drinnen sind. Und da ist aber dann drauf gekommen, dass es wieder nur ein Spezialfall ist, weil ich wieder die überwiegende Mehrzahl der Logiken, die ich da definieren kann auf der syntaktischen Ebene, so nicht in den Griff bekomme. Und er hat eben gesehen, ich kann das nur so in den Griff bekommen, dass ich diesen möglichen Weltenbegriff in irgendeiner Form abhängig mache von der jeweils gerade aktuellen Welt. Ja? Das heißt, wenn ich Notwendigkeit definiere, bin ich ja irgendwo in einer Welt drinnen. Ja? Das heißt, ich definiere Notwendigkeit immer abhängig von einer bestimmten Welt, von einer bestimmten Situation. Also stellen Sie sich vor, Sie definieren Notwendigkeit und gehen davon aus, dass dieses A einfach unsere Wirklichkeit beschreibt und dann wollen Sie eben die möglichen Welten, die sich ergeben, relativ zu unserer Wirklichkeit. Und das ist letztlich nichts anderes als die Einführung dieser zweistelligen Relation hier. Diese Relation ermöglicht mir nämlich jetzt, diesen möglichen Weltenbegriff so weit zu verfeinern, dass ich jetzt nicht in jeder aktuellen Welt, in jeder Welt, die ich da hinschreibe, immer dieselbe Definition für Notwendigkeit kriege, sondern ich kriege in jeder dieser Welten eine eigene Definition von Notwendigkeit, die immer abhängig ist von dieser Welt und die sozusagen wechseln kann von Welt zu Welt. Und das ist der entscheidende Schritt. Die Definition schaut dann eben so aus, ich sage, notwendig phi ist wahr in einer bestimmten Struktur A, genau dann, wenn für alle möglichen Welten, sagen wir jetzt, A' aus diesem W mit A' Element von R gilt, dass das Phi in diesem Abstrich ist. Ja, das heißt, ich muss jetzt für die Welt, um die es mir gerade geht, wo ich relativ dazu den Notwendigkeitsbegriff definieren will, diejenigen möglichen Welten auswerten, die mir dieses R für diese spezielle Welt A liefert. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt und das ist der entscheidende Schritt, der es mir dann tatsächlich ermöglicht, alle normalen Modallogiken, wir reden jetzt wirklich nur von normalen Modallogiken, alle normalen Modallogiken, die ich irgendwie axiomatisch beschreiben kann, hier auch auf der semantischen Ebene zu definieren. Das war's für heute. Vielleicht noch, gibt es irgendwelche kurzen, schnellen Fragen dazu? Also es ist wirklich jetzt sozusagen der entscheidende Formalismus und im Wesentlichen ist das, was wir dann nachher machen werden, auf dieser abstrakten Ebene, nur mehr, dass wir noch erklären, wie kann ich jetzt mit diesem Formalismus solche Begriffe wie Vollständigkeit und Entscheidbarkeit und solche Sachen beschreiben und wie kann ich dann sozusagen hier für konkrete Beispiele den Zusammenhang beschreiben zwischen der syntaktischen Seite und dieser semantischen Seite. Aber im Wesentlichen ist das der Kernformalismus dieser ganzen Modallogik-Sachen. Und dann dazu keine Fragen.
Die Relation bezieht sich jetzt nur auf die Relation zur aktuellen Welt. Also
genau.
Die muss hergestellt werden, damit Phi in einer gewissen Welt
anstrichen. Ja, so. Ich würde es anders formulieren. Dieses R definiert mir für jede jeweils aktuelle Welt jeweils eine andere Menge von möglichen Welten. Ja? Also, wenn Sie jetzt, also nehmen Sie ein konkretes Beispiel. Sie haben jetzt zum Beispiel unsere Welt hier. Und da gibt es jetzt eine Menge von möglichen Welten, ganz naiv verstanden. Zum Beispiel wäre eine mögliche Welt, die, wo jetzt, keine Ahnung, der Bundespräsident nicht Heinz Fischer heißt, sondern Karl Müller oder so. Ja? Und so weiter und so fort. Und dann hätten sie irgendeine andere Welt, die von unserer völlig verschieden ist, die keine mögliche Welt ist unter Umständen, von der wir von unserer irgendwie hinkommen. Und wenn sie dann in dieser möglichen Welt, wo zum Beispiel, keine Ahnung, alle Lebewesen einen 10 Kilometer großen Kopf haben mit 2 mm kleinen Füßen unten drauf oder irgend sowas, wenn sie da wieder die möglichen Welten definieren, dann werden das natürlich andere. Ja? Da kommt dann nicht die Welt vor, wo der Bundespräsident Heinz Fischer heißt und auch nicht die, wo der Bundespräsident Karl Müller heißt, sondern da kommt die Welt vor, wo die Lebewesen alle einen nur 9 Kilometer großen Kopf mit 4 mm großen Füßen drauf haben oder so irgendwas. Ja?
Und die Relation ist jetzt zwischen Fischer und Huber und nicht zwischen Fischer und 10 Kilometer.
Genau, die Relation ermöglicht es mir eben, gegeben unsere Welt, jetzt nur die Welten herauszupicken, wo dann auch der Huber drinnen ist und gegeben die Welt mit den 10 Kilometer großen Köpfen, dann die mit den 9 Kilometer großen Köpfen herauszupicken. Ja? Das ist der Witz bei der ganzen Sache. Und damit habe ich letztlich eine Verallgemeinerung, noch einmal dieses Zwischenschrittes, die es mir ermöglicht, wirklich für jede aktuelle Welt jeweils maßgeschneidert eine Menge von möglichen Welten anzugeben. Okay, super. Gut, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, wir knüpfen einfach nächstes Mal dann da unmittelbar an und setzen dieses Kapitel da fort bis zum bitteren Ende. Ja. Das muss einfach mal so im Raum stehen. Vielen Dank und ich hoffe, Sie kommen nächste Woche wieder.